Herzlich willkommen bei Kassenzone. Ich bin Caro Juncker de Neu, ich bin Geschäftsführerin bei eTribes und ich spreche zweimal im Monat mit spannenden Gästen aus dem digitalen Handel. In der heutigen Folge spreche ich mit Maximilian Achenbach, dem Co-CEO von gesund.de, und wir tauchen tief ein in die Welt der Gesundheitsindustrie und er erklärt mir, wie er mithilfe der Plattform gesund.de Patientinnen mit Ärzten, Apotheken und auch Sanitätshäusern verbindet. Ich persönlich habe den Eindruck, dass sich die Gesundheitsindustrie und dieser ganze Markt viel zu träge entwickelt, insbesondere im Hinblick auf Digitalisierung. Und dafür muss ich aber sagen, dass ich finde, dass das Team von gesund.de es richtig weit gebracht hat. Nach nur 3 Jahren nach der Gründung steht das Unternehmen bei rund 1 Million App-Downloads, aber jede dritte Apotheke ist bereits mit gesund.de vernetzt. Das wiederum stellt eine ziemlich gute Basis dar für die Veränderungen, die die Einführung des E-Rezepts in diesem Jahr mit sich bringt. Auch hier erklärt uns Maximilian sehr konkret, was es eigentlich für uns als Patientinnen oder auch als Arztpraxis oder Apotheke bedeutet. Darüber hinaus sprechen wir, wie er sich gegenüber Mitstreitern wie natürlich Amazon oder Doc Morris und Shop Apotheke aufstellt. Und ich lerne, dass wir auf eine ziemlich heftige Versorgungslücke zulaufen, begründet in der sinkenden Anzahl an Arztpraxen und auch Apotheken und wie eine Plattform wie gesund.de zumindest dazu beitragen kann, dass diese Versorgungslücke nicht allzu groß wird. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Herzlich willkommen bei Kassenzone. Lieber Maximilian, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist und freue mich auf einen sehr spannenden Austausch. Am besten fängst du einmal selber an und stellst dich einmal kurz vor, wer bist du eigentlich und was macht gesund.de, beziehungsweise was hast du eigentlich vorher gemacht, dass du zu gesund.de gekommen bist?
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Maximilian Achenbach. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Es könnte wahrscheinlich keinen besseren Moment geben für eine Aufnahme von einem Kassenzone-Podcast im Gesundheitsmarkt zu dem aktuellen Zeitpunkt bei all den Veränderungen. Da gehen wir mit Sicherheit heute noch drauf ein.
Oh ja.
Genau, freue mich sehr, da zu sein. Ich bin Co-CEO bei gesund.de, mache das mittlerweile seit 3 Jahren, habe ursprünglich mal meine Karriere bei der Otto-Gruppe in Hamburg begonnen und bin dann nach einem MBA, nach einem kurzen Abstecher in Frankreich, zur Zur-Rose-Gruppe in die Schweiz gegangen, die man heute kennt unter der Marke Doc Morris, eine der größten Beteiligungen, beziehungsweise jetzt auch übergegangen in die sogenannte Doc Morris AG, als Europas größte Online-Apotheke. Und habe dort insgesamt knapp 5 Jahre verbracht, eine wahnsinnig spannende und intensive Zeit, von der ersten Assistentenaufgabe über die erste Business-Unit-Leitung bis hin zur Geschäftsführungsposition. Und habe mich dann nach dem Börsengang tatsächlich bei der Zur-Rose beziehungsweise in der damaligen Rolle bei Doc Morris verabschiedet und bin vom Saulus zum Paulus gekommen, bin von der sozusagen heute bösen Online-Apotheke rübergewandert zur Phoenix-Gruppe, die ja als eines der führenden Gesundheitsunternehmen in Europa tätig ist, viele, viele Tausende von Apotheken in Europa mit Medikamenten beliefert. Und hatte dort meinen absoluten Traumjob, nämlich im Prinzip verantwortlich zu sein fürs digitale Geschäft in ganz Europa beziehungsweise das E-Commerce-Geschäft der Phoenix in Europa. Und hatte dort 15 Länder, also eine sehr internationale Aufgabe. Und es gab aber zeitgleich ein Projekt, was noch nicht rangetragen wurde in Deutschland. Man befasste sich damals mit einer Gesundheitsplattform. Man möchte irgendwie auch ein digitales Geschäft aufbauen, muss aber unbedingt die Apotheke vor Ort mitnehmen. Und das fand ich wahnsinnig spannend und bin dann erstmal in eine Art Projektaufgabe dort reingesprungen. Ja, und als es dann im Rahmen der Gründung darum ging, irgendwer muss das machen, habe ich meine Hand gehoben und habe gesagt, ich würde gerne. Die andere Aufgabe kann ich auch noch später machen und bin dann im Prinzip vor 3 Jahren ja in die heutige Rolle reingeschlüpft und bin jetzt aktuell verantwortlich für Marketing, Product, Tech und Operations. Also eigentlich alles, was sozusagen die Gewinnung von Kunden und Begeisterung der Kunden für unsere Produkte bis hin zu dem Bau und der Verwaltung der Produkte, also im Sinne von das ganze Product- und Tech-Team zu führen, aber auch die ganzen operativen Abläufe von so einer Plattform zu steuern, dafür jetzt verantwortlich und führe ein sehr kleines Team von 40 Mitarbeitern.
Dankeschön. Das heißt, gesund.de ist ja noch gar nicht so alt, also sind jetzt Jahre dann auch knapp 3, 4 Jahre, wo ihr so aktiv seid, so wie das Modell heute dasteht. Aber du bist ja quasi regelrecht groß geworden in der Gesundheitsindustrie und bist ja schon wirklich sehr lange da in auch tragenden Rollen aktiv. Ich glaube, es macht total Sinn für mich und auch für die Hörerinnen, dass du vielleicht einmal, dass wir gemeinsam einen Schritt zurückgehen und einmal einen Blick auf die Industrie werfen. Kannst du das einmal so ganz grob umreißen, deine Sicht auf den Markt? So, wer sind da eigentlich so die wesentlichen Akteure, mit denen ihr es auch aktuell zu tun habt?
Mhm. Gerne, ja. Ich kann mal versuchen, das Ganze in so einer Art Pyramide vielleicht darzustellen. Ich fange mal unten an, also sozusagen im Sockel. Also vielleicht mal zunächst, der Gesundheitsmarkt in Deutschland oder die sogenannte Gesundheitswirtschaft ist tatsächlich einer der wichtigsten Pfeiler der deutschen Wirtschaft. Er macht aktuell so grob 12% des Bruttoinlandsproduktes aus, also wirklich ein Riesenteil. Und man kann das so grob umreißen, so ungefähr jeder 8. Euro der Bruttowertschöpfung fließt in der Gesundheit, in die Gesundheitswirtschaft oder wird eben durch die Gesundheitswirtschaft generiert. Jeder 6. Arbeitsplatz in Deutschland befindet sich im Gesundheitswesen. Also auch da hat einen extrem hohen ökonomischen Impact. Man trennt den Gesundheitsmarkt so generell in 2 Bereiche. Das ist einmal so der erste Gesundheitsmarkt und der zweite Gesundheitsmarkt. Der erste Gesundheitsmarkt ist im Prinzip, betrifft alles, was wir kennen, klassische Versorgung, die im Prinzip finanziert wird durch die gesetzlichen und die privaten Krankenversicherungen und den Bereich der Pflege, also die Pflegeversicherung. Das ist so die, ich würde mal sagen, Erstversorgung oder auch der erste Gesundheitsmarkt. Und dann gibt es einen zweiten Teil, das ist der sogenannte zweite Gesundheitsmarkt. Das ist der, in dem wir sozusagen wahrscheinlich noch häufiger unterwegs sind. Das ist im Prinzip all das Angebot, was ich privat konsumieren kann, also angefangen von freiverkäuflichen Arzneimitteln, über Sport, über Wellness, über im Prinzip jegliches Zusatzangebot, was sich sozusagen um meine gesundheitliche Versorgung dreht, geht teilweise hin bis zu Essen und zu gesunder Ernährung. Da sind die Grenzen nicht ganz sauber, aber das sind so mal die, ich würde mal sagen, die nächste Stufe. Wesentlich dabei im Prinzip, und das zeigt es auch, diese Bruttowertschöpfung, die da generiert wird, also alleine heute 70 Millionen gesetzlich Krankenversicherte und nochmal so ungefähr 9 Millionen Versicherte im Bereich der PKV, die den Großteil von dieser Bewegung dort im Prinzip generieren. Also knapp 80 Millionen Menschen, die sich dort heute im Gesundheitsmarkt aufteilen. Und wenn wir beide jetzt an Versorgung denken, dann ist wahrscheinlich das Erste, an das man denkt, ist im Prinzip meine lokale Apotheke, mein lokaler Arzt. Der ein oder andere denkt vielleicht noch an Sanitätshaus. Und das ist eigentlich auch so die nächste Ebene, wie wir Gesundheitsversorgung neben vielleicht der eigenen Krankenversicherung erleben, nämlich im Prinzip durch lokale Versorgung. Wir haben in Deutschland Stand heute ungefähr 400.000 versorgende Ärzte, davon so grob 160.000, die im ambulanten Bereich tätig sind, also die nicht im Krankenhaus oder nicht in irgendwelchen, ich sag mal, vielleicht politischen Ämtern unterwegs sind, sondern die wirklich ambulante Versorgung vor Ort, wie wir unsere Hausärzte auch kennen, im Prinzip heute erbringen. Wir haben circa 18.000 Apotheken. Leider schrumpfend, also es sind so knapp 17.900 Stand heute und dann nochmal so ungefähr 6.000 Sanitätshäuser in Deutschland. Also im Prinzip eine Riesenzahl an lokalen Leistungsversorgern, an lokalen Leistungserbringern, die dann die Spitze dieser Pyramide, über die ich eingeleitet habe, im Prinzip versorgen, nämlich den Endkunden, den Patienten in dem Fall. Also im Prinzip eine Zielgruppe von der Geburt und der ersten Erkältung des Nachwuchses bis hin im Prinzip zur Pflege von Angehörigen oder auch natürlich in Pflegeheim. Also im Prinzip von 0 Jahren bis zum Todestag. Das heißt, da sozusagen eine extrem große Bandbreite dann in der Spitze. So wahrscheinlich müsste man sie eigentlich umdrehen, wenn man so die Anzahl der Personen dann sieht oder der Versorgenden. Aber das ist im Prinzip so grob mal der Aufbau des Marktes.
Vielen, vielen Dank. Das hilft auf jeden Fall. Kannst du jetzt mal beschreiben, wo sich da gesund.de einsortiert innerhalb dieser Pyramide?
Ganz weit oben. Also wir bedienen im Prinzip die letzten 2 Sockel von der Pyramide. Also auf der einen Seite B2B. Wir sind eine Plattform heute als gesund.de, die B2B2C als Modell hat. Also sprich, wir haben sowohl Händler, B2B-Partner auf der Plattform. Das sind im Prinzip die Versorger, über die ich gerade gesprochen habe. Im Wesentlichen auch genau die 3 Gruppen, Arzt, Apotheke und Sanitätshaus. Der Nukleus der Plattform ist die Apotheke. Dazu kann ich auch gleich gerne im Detail noch mal ein bisschen mehr erzählen zu dem Markt, weil der an sich ist schon völlig losgelöst, riesengroß und wahnsinnig spannend. Und dann auf der anderen Seite Ärzte und Sanitätshäuser. Und dann ganz, ganz wichtig, das sind diejenigen, die bei uns im Prinzip auf der Plattform die Transaktion durchführen, Service konsumieren. Das ist der Patient beziehungsweise der Endkunde, also den ich vorhin zuletzt beschrieben hatte in der Pyramide. Der ist bei uns dann der zweite Teil, also sozusagen ein Plattformmodell, wir als Plattform mit Händlern auf der einen Seite, die das Angebot zur Verfügung stellen und dann auf der anderen Seite der Endkunde, der Patient, der diese Nachfrage stimuliert.
Das heißt, ihr verbindet Patienten mit Apotheken, beziehungsweise ein Arzt verbindet, ihr verbindet Ärzte und Patienten und aber wiederum auch Apotheken. Ist das richtig? Correct. Kannst du da nochmal ein bisschen auf das Geschäftsmodell eingehen? Also wie verdient ihr denn da auch euer Geld? Ist das ein klassisches Handelsmodell? Nee, ist es ja wahrscheinlich nicht, weil ihr vermittelt ja als Plattform. Zahlen die Apotheken eine Provision? Kannst du das mal ein bisschen näher beschreiben? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, klar, super gerne. Also ist vielleicht auch die nochmal eine wichtige Herleitung. Wir sind keine Apothekenplattform. Deswegen auch der Name, der ja wahnsinnig generisch, wahnsinnig breit ist mit gesund.de, aber deswegen auch relativ gut eigentlich beschreibt, was ich auf der Plattform finde. Und es rührt eigentlich aus dem Gründungsgedanken damals. Wir haben gesagt, wir haben eigentlich kein Right to Play in einzelnen Silos. Also so im Sinne von einem reinen Online-Apothekenmarktumfeld haben wir nichts zu suchen. Wir haben aber genauso wenig was zu suchen irgendwie in einem Arztumfeld oder in einem einzelnen Silo der Versorgung, sondern unsere Idee war im Prinzip, wir glauben daran, dass der Kunde eigentlich sozusagen Gesundheit gesamtheitlich alles in seine Hosentasche, alles in einer App vorfinden will. Und deswegen auch diese Idee, im Prinzip zu sagen, ich bringe ganz, ganz viel Angebot auf die Plattform, ganz, ganz viel Gesundheitsversorgung und zeige das im Prinzip 80 Millionen Menschen in Deutschland. Und das Geschäftsmodell dahinter ist recht einfach. Wir haben im Prinzip auf der einen Seite einen Stream mit Recurring Revenues, also im Prinzip eine monatliche Gebühr, die Apotheke, aber auch das Sanitätshaus zahlt, um sozusagen auf der Plattform gelistet zu sein. Und auf der anderen Seite gibt es eine Transaktionsgebühr in Höhe von 6% für den Abverkauf von freiverkäuflichen Arzneimitteln. Also man würde sozusagen im E-Commerce-Slang von einer Plattform-Fee sprechen, also Transaktionsgebühr. Bei uns ist es im Prinzip auf den Einkauf der Medikamente, auf den Einkauf von Produkten gibt es dann dort sozusagen nochmal eine Gebühr, die fällig wird. Das sind so die beiden wesentlichen Hebel. Es gibt noch einen dritten, das ist das Geschäft mit Industriepartnern. Also wir haben heute mit allen wesentlichen pharmazeutischen Herstellern Kooperationen und unterstützen dort im Prinzip Produkte in den Markt zu bringen, Produkte besser zu platzieren, angefangen vom einfachen E-Commerce-Listing bis hin letztlich natürlich zur Präsentation von irgendwelchen Kampagnen, Aktionen, teilweise auch Neueinführungen von Produkten, wo wir begleiten und wo wir dann nochmal zusätzlich auch Umsätze generieren können.
Was heißt jetzt nochmal ganz praktisch für mich? Ich komme von einem Arztbesuch, habe ein Rezept in der Tasche oder auf dem Handy. Darüber müssen wir auch gleich nochmal im Detail sprechen, das E-Rezept. Aber das heißt, ich kann über gesund.de dann mit einer lokalen Apotheke vernetzt werden, mir das Medikament dort reservieren lassen und es abholen. Ist das mal so aus Nutzerperspektive eine korrekte Beschreibung?
Absolut, absolut. Ja, wir würden wahrscheinlich vorher noch sagen, du findest bei uns 18.000 Apotheken in Deutschland, also du findest jede Apotheke. 5.000 davon sind Kunden bei uns, also jede dritte Apotheke in Deutschland ist mittlerweile bei der gesund.de-Plattform mit dabei. Und bei der wiederum finde ich dann sehr detailliert ein sehr breites Angebot. Also im Prinzip angefangen von den Öffnungszeiten hin zu Kontaktmöglichkeiten. Es gibt eine Chat-Funktionalität. Ich kann mein Rezept einlösen, klar. Ich kann aber auch ganz einfach vielleicht die Sonnencreme für den nächsten Reiseurlaub kaufen oder die Reiseapotheke. Also klassisches OTC oder Einkaufen von freiverkäuflichen Arzneimitteln. Dort eben ebenso möglich. Ja.
Und jetzt mal, also unabhängig davon, ob ich ein Rezept habe oder nicht, theoretisch hätte ich doch auch die Möglichkeit, das Ganze über Shop Apotheke oder Doc Morris zu kaufen, richtig? Wieso, vor allen Dingen auch mit deinen Erfahrungen, die du bei Doc Morris gemacht hast, also eine ganz platte Frage wahrscheinlich und es hat sicherlich seine Gründe, aber warum schaltet ihr denn nicht auch ein Handelsmodell auf eure Plattform?
Also ich würde mal sagen, wir haben das Handelsmodell ja durch die 18.000 oder die 5.000 Partner auf der Plattform. Was wir wahnsinnig spannend finden, ist, es gibt im Prinzip heute niemanden in Deutschland, der so schnell Medikamente für den Patienten bereitstellen kann. Also wir sind im Prinzip heute in der Lage, natürlich so Produkte, die sofort in der Apotheke verfügbar sind, innerhalb im Prinzip weniger Minuten zur Verfügung zu stellen, entweder in der Abholung oder über den Botendienst der Apotheke. Oder umgekehrt, wenn mal nicht da ist, dann liefert heute der pharmazeutische Großhandel, ich nehme als Phoenix als einer unserer Gesellschafter als Beispiel, die sind heute im Prinzip in 2-3 Stunden in jeder Apotheke in Deutschland. Und das heißt, selbst wenn ein Produkt umgehend verfügbar ist, dann können wir die auf jeden Fall anzeigen, am Nachmittag ist es da und dann sparst du dir den doppelten Weg. Aber der erste und wichtigste Punkt für uns ist im Prinzip, niemand hat es so schnell wie wir. Und wenn du jetzt bei der niederländischen Versandapotheke bestellst, dann hast du mal mindestens einen Versatz von irgendwas wahrscheinlich zwischen 12 und 24 Stunden. Für uns eben der wesentliche Vorteil, wir sind eigentlich direkt vor deiner Haustür, jede dritte Apotheke in Deutschland. Also wir erreichen mit unserem Netzwerk, ich glaube, über 70 Millionen, potenziell über 70 Millionen Endkunden. Und das ist eigentlich der Hauptvorteil, den der Kunde bei uns hat. Es gibt noch ganz, ganz viele weitere Punkte. Ich nehme mal so ein Beispiel Go Local. Du kennst es oder die Diskussion rund um Themen und andere Geschäftsmodelle, die natürlich immer stärker zunehmen. Gerade eine junge Zielgruppe, die bei uns auch aktiv ist, achtet immer mehr darauf, auch wo sie einkauft, bei wem sie einkauft. Und dann mag es mal sehr konvenient sein, wenn ich online einkaufe und vielleicht auch keinen Zeitdruck habe und es dann aus dem Ausland bestelle. Aber im Regelfall haben wir auch viele Kunden, die wirklich sagen, ich will das aber bei der Apotheke vor Ort abholen. Ich habe nur keine Lust, da zweimal hinzulaufen oder ich will gerne wissen, ob es verfügbar ist. Und das ist so der Stellhebel.
Verstehe. Spielt Amazon eine Rolle? Ich könnte mir vorstellen, Aspirin und Pflaster und so ganz allgemein frei verfügbare Dinge oder Artikel sind wahrscheinlich dort auch erhältlich, oder?
Absolut, definitiv, ja. Ja.
Ja, und was ist eure Antwort darauf? Auch die Lokalität und die Schnelligkeit, weil Amazon ist ja vor allen Dingen auch für Schnelligkeit und die Operations bekannt.
Genau, bei Amazon kommt, glaube ich, noch ein zweiter Faktor dazu. Der gilt auch für die Versandapotheken, aber der gilt insbesondere auch für Amazon. Amazon spielt ja selber sehr, sehr stark das Thema Convenience. Und das ist was wir, glaube ich, nochmal auf eine ganz andere Ebene heben können, eben durch diese Vollversorgung. Das ist ein anderer Ansatz. Da geht es nicht nur um Operations und Logistik und ich bin irgendwie super konvenient durch den Bestellprozess durch, sondern wir kommen im Prinzip eher aus diesem Ansatz Gesundheit aus einer Hand. Also woran wir gerade sehr, sehr intensiv arbeiten, ist im Prinzip das, was ich vorhin genannt hatte mit den Ärzten. Du kannst zukünftig bei uns bei jedem wahrscheinlich dritten bis vierten Arzt online deinen Termin buchen. Du kannst mit deinem Doktor, mit deinem Arzt chatten. Du kannst Befunde online bekommen. Du kannst ein Folgerezept beantragen. Und das Ganze dann eben nicht nur, okay, dann habe ich mein Rezept, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich irgendwie in die Apotheke. Nein, die Apotheke ist ja auch schon da. Jede dritte Apotheke ist mitgelistet. Und dann geht's weiter in der Journey im Prinzip bis zum Facharzt, bis zum Sanitätshaus, diese vollumfängliche Customer Journey für das Thema Gesundheit abzubilden. Das ist im Prinzip das Hauptziel. Und das haben wir so ein bisschen in ersten Ansätzen schon sichtbar. Du wirst es sehen im Rahmen von einem Medikationsplan, der online gestellt ist, wo wir dann sozusagen die Medikationseinnahme tracken können, Erinnerungen an die Patienten ausspielen. Und das soll eben helfen, sozusagen alles aus einer Hand, mehr Convenience bei Gesundheitsversorgung. Und das ist mit Sicherheit ein riesen Alleinstellungsmerkmal, beziehungsweise auch ein gewisser Faktor, der uns abhebt oder USP, der uns abhebt gegenüber Amazon.
Und wie finden ApothekerInnen und oder Ärztinnen euer Angebot? Sind die da sehr offen? Überfordert die das? Sehen sie darin tatsächlich auch eine Unterstützung für die Zukunft? Wie ist so die erste Reaktion, würde mich interessieren?
Also die ehrliche Einschätzung ist, es gibt beides. Wir haben wirklich Kunden, die sind extrem digitalaffin, haben vielleicht auch schon einen eigenen Webshop und nutzen gesund.de als Ergänzungsangebot und sagen eben, ich habe hier auf der einen Seite meine lokale Marke, mit der bin ich in meinem Umfeld auch bekannt, in meinem Netzwerk. Ich will aber auf der anderen Seite überregional profitieren, möchte irgendwie von einer starken Marke, von einer spannenden App meinen Kunden da was anbieten und bin deswegen noch mit bei gesund.de mit dabei. Und da sehen wir auch, die haben heute teilweise schon hunderte von Bestellungen. Wir werden ja mit Sicherheit noch über KPIs sprechen. Da ist das so einer der Werte, also mindestens 25 Bestellungen pro Apotheke, damit ein positiver Deckungsbeitrag ist. Und da gibt es einige, die holen viele hundert Bestellungen jeden Monat, bewerben aber auch sehr, sehr aktiv das Angebot. Und auf der anderen Seite haben wir so ein bisschen auch die träge Masse, die so ein bisschen die mitmacht, die sich das auch anschaut, die aber noch nicht so richtig bewirbt, nicht richtig aktiv wird und einfach mal so schaut, was da kommt. Es nimmt gerade, verändert sich ein bisschen so im Rahmen des E-Rezeptes, aber da gibt's im Prinzip so zwei Gruppen, würde ich sagen. Vielleicht noch eine dazwischen, aber also das ist so der wesentliche Unterschied, so diese Early Adapter, die digitalaffinen, die auch wirklich viel machen, um ihre App dann sozusagen da zu platzieren und dann im Prinzip auch viele, die einfach sozusagen mitmachen. Also ich glaube, es ist kein Problem zu überzeugen. Ich glaube, viele Apotheken nutzen solche Angebote, jetzt mal unabhängig davon, ob es gesund.de ist oder ein Begleiter, ein Angebot von einem begleitenden Partner im Markt. Aber ja, wichtig mit Sicherheit, den Punkt, den du angesprochen hast, wir sind Plattform, wir sind Handel, also in Anführungszeichen abhängig von der Qualität des Händlers beziehungsweise des Dienstleisters auf der Plattform. Und das war was, wo wir uns wirklich auch 3 Jahre jetzt intensiv die Zähne dran ausgebissen haben, was ein super USP und auch wieder Wettbewerbsvorteil ist. Aber ich nehme mal ein Beispiel. Wenn eine Apotheke heute nach einer Stunde die Bestellung noch nicht bearbeitet haben, dann kommt zum Beispiel ein Robocall-Anruf und weist die Apotheke darauf hin, hey, hier liegt eine Bestellung. Alles sehr nett formuliert, aber im Prinzip, um natürlich sicherzustellen, dass wenn du bei uns bestellst, dass du auch eine entsprechende Experience hast und nicht sagst, oh mein Gott, die App ist zwar cool, aber am Ende meine Bestellung ist nie durchgekommen ich habe nie ein Feedback bekommen, das darf nicht passieren. Und da haben wir mit Sicherheit auch noch Hausaufgaben vor uns, aber ich würde trotzdem sagen, schon wahnsinnig viel Progress da auch die letzten Monate und letzten Jahre gemacht. Aber auch da siehst du Unterschiede in den Apotheken, wie schnell da Bestellungen bearbeitet werden. Ja, auch wie proaktiv nutze ich eine Chat-Funktionalität ergänzend, um auch da irgendwie eine Beziehung zum Kunden aufzubauen oder schreibt da niemand was rein und ich bearbeite einfach die Bestellung. Und wenn sie fährt, das kriegt der Kunde von uns eine Push-Nachricht. Da gibt's auch da sehr große Unterschiede.
Ist das dann ein Außendienstteam, was Apotheken akquiriert und betreut? Oder wie kann man sich das vorstellen? Auf der KäuferInnen- oder vielmehr Patientenseite ist es wahrscheinlich klar, das ist sicherlich ein großer Anteil Online-Marketing. Kannst du vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, wie ihr da die Kunden gewinnt? Aber auf der Partnerinnenseite, genau, ist das ein Business Development oder ein Sales-Team?
Ja, wir haben tatsächlich bei uns intern nur 4 Leute, die im Sales arbeiten. Also eine sehr, sehr kleine Mannschaft.
Wow.
Also runterbricht auf die Anzahl der B2B-Händler oder der Apotheken, ist das Wahnsinn. Das liegt im Prinzip daran, wir haben, unser größter Gesellschafter Stand heute ist die Phoenix-Gruppe, die ich auch eingangs kurz genannt hatte. Alter Arbeitgeber. Und die Phoenix ist heute im Prinzip tagtäglich bei Tausenden von Apotheken. Und dort gibt es ein sehr aktives Sales-Team. Und das haben wir im Prinzip seit Beginn an genutzt. Wir haben das Ganze unterstützt, im Prinzip durch Maßnahmen, durch eine B2B-Kampagne, der wir im Prinzip gesund.de in Richtung Apotheke getragen haben. Aber die wirkliche Sales-Aufgabe, wirklich auf der Fläche am POS vor Ort zu sein, das übernimmt im Prinzip unser Gesellschafter für uns. Und das ist natürlich neben dem, was die Phoenix tun kann, auch getrieben durch die anderen Gesellschafter, die alle irgendwo aus dem Gesundheitsmarkt kommen. Und das ist eine Riesenunterstützung.
Ja, okay, das ist wirklich ein absolutes Asset. Magst du mal so ein bisschen beschreiben, wo ihr aktuell so steht in Bezug auf Größe, Anzahl Bestellungen, Anzahl Kundinnen oder Partnerinnen?
Ja, wir sind da ja immer sehr sparsam. Vielleicht so ein paar Punkte. Also ich hatte es gesagt, wir haben aktuell jede dritte Apotheke in Deutschland vor Ort. Wir haben gerade begonnen, sehr intensiv auch den Markt der Sanitätshäuser mit anzugreifen und dort im Prinzip reinzugehen. Also haben dort unsere Sales-Bemühungen sehr, sehr stark intensiviert. Das Produkt auch dafür gelauncht im Sinne von Cockpit, in dem sich das Sanitätshaus dann analog der Apotheke darstellen kann. Das heißt, dort auch die Hoffnung, analog der Apotheke, jedes dritte Sanitätshaus mit onzuboarden. Und im Bereich der Ärzte haben wir eine Kooperation geschlossen mit der Medatix. Ist auch im Prinzip ein Hidden Champion, kennt man kaum, wenn man nicht aus dem Markt kommt. Die stellen heute Ärzten die Software bereit. Also wenn wir beide beim Arzt sitzen, dann ist die Chance mit 44.000 Ärzten, die sie in Deutschland haben als Kunden, sehr, sehr hoch, dass dort ein System von der Medatix im Einsatz ist. Und dort haben wir jetzt eine exklusive Vereinbarung getroffen, dass die Medatix uns als Gesund.de-App sozusagen ihren Patienten oder den Ärzten anbietet als das B2C-Instrument, was sie ihren Patienten wiederum mitgeben können. Und über diese Kooperation wollen wir dann eben auch hier gerne jeden dritten Arzt in Deutschland mit motivieren, bei Gesund.de mitzumachen. Also das ist so mal auf der B2B-Seite. Teil. Klar ist, muss ich auch dazu sagen, Nucleus ist Apotheke und deswegen auch der wesentliche Bestandteil der Features und Services, die du im Moment findest, bezieht sich auf die Apotheke. Wir machen, ich hatte das gesagt, wir haben so einen Zielwert, der im Prinzip lautet, jede Apotheke bei uns soll einen positiven Deckungsbeitrag bekommen. Also wir wollen im Prinzip, dass die wirtschaftlich neutral arbeiten können. Wären so die 25 mal die 5.000 Apotheken gerechnet, dann kommt man da ungefähr hin. Da sind wir noch nicht ganz. Wir sind aber auch nicht weit entfernt davon. Also wir bewegen da mittlerweile recht viel. Wir hatten im Juni letzten Jahres gerade die 1.000.000. Bestellung gefeiert, nach gerade mal, ich glaube, knapp 1,5 Jahren im Markt. Also bis das Produkt dann live war. Das heißt, wir wachsen da sehr, sehr schnell, machen wahnsinnig viele Marketing, gerade über die digitalen Kanäle. Und deswegen, ich gehe davon aus, dass wir da sehr, sehr zeitnah hinkommen. Wir haben oder sind gerade dabei, den 1.000.000. App-Download auch zu knacken. Also auch das ist eine super Zahl, super, super wichtig. Die App ist unser Kernprodukt. Also wir haben natürlich einen Webshop. Das ist aber eher im Prinzip, was wir da ausführen, ist eine Web-to-App-Strategie. Also wir werden dort nutzen es im Prinzip, um Nutzer für die App am Ende zu gewinnen. Also wir haben eigentlich einen sehr, sehr starken App-Fokus. Und deswegen ist da natürlich wichtig, möglichst viele Downloads zu generieren. Waren unter anderem sehr, sehr stolz darauf, dass wir Doc Morris vom zweiten Platz verdrängen konnten und unmittelbar hinter Shop-Apotheke die zweitmeist runtergeladenste Anwendung dort waren. Also war ein großer Erfolg für so eine kleine Company. Ja, und sind ansonsten sehr, sehr erfolgreich in der Kundengewinnung, nicht nur im Sinne von absolute Zahlen, sondern wir schaffen es tatsächlich auch mit der Marke Gesund.de und der Kampagnenaussteuerung, eine sehr, sehr interessante Kundschaft zu gewinnen. Also ich nehme mal so eine Zahl vielleicht, die ich nennen kann. Da gucken die Online-Apotheken auch sehr, sehr stark drauf. Das ist im Prinzip die Bestellhäufigkeit. Also im Prinzip kennst du es. Super, super relevant bei X-Käufern. Also im Prinzip Chronikern, die ihre Rezepte über die Plattform einlösen. Und da sind wir in dem Wert deutlich über den Online-Apotheken. Also bei uns löst ein Kunde, der sein Rezept einlöst, im Durchschnitt 5,2 Rezepte ein. Das heißt, wir gewinnen einen Kunden, der dann auch wirklich im Jahresverlauf, also wenn ich das jetzt mal so auf 12 runterbrechen würde, ganz plump, wäre es jeden zweiten Monat bestellt.
Wahnsinn.
Das ist wirklich ein Riesenwert. Ja.
Und da kommen ja wahrscheinlich auch noch weitere Bestellungen hinzu, weil man kauft ja auch nicht alles auf Rezept, ne? Also der ganze Anteil, den ich vorhin auch schon angesprochen hatte, die Ibus und Pflaster und was man sonst so braucht, wenn man erkältet ist oder die Kinder, das kommt ja noch on top. Das sind tatsächlich sehr beeindruckende Zahlen. Also dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich würde gerne nochmal auf die Patientenseite eingehen und verstehen, wie ist denn da euer Go-to-Market? Du sagst gerade schon, die App spielt eigentlich die größte Rolle. Ihr habt aber auch eine Desktop-Version. Was sind denn da eure Marketingkanäle, die gut funktionieren in der Kundengewinnung?
Also eines der Hauptversprechen, was wir auch unseren Gesellschaftern und Investoren gegeben haben, ist im Prinzip zu sagen, wir glauben fest daran, dass wir die Apotheke motivieren müssen, Kunden, also ihre eigenen Patienten auf die Anwendung zu bringen. Also am Ende im Prinzip organisch zu wachsen, wenn man so will. Das gelingt heute noch nicht in der Intensität, wie wir uns das im Zielbild vorstellen. Wir haben mal so ursprünglich gesagt, das war so eine der ersten Annahmen. Wir müssen es im Prinzip schaffen, von 80% anorganisch auf irgendwie genau das Gegenteil zu switchen. Also nicht 80-20, sondern 20 anorganisch, 80 organisch. Und organisch dann in dem Fall wirklich über die Apotheke, dass sie ihre Kunden auf die Anwendung bringt und damit auch sozusagen gewinnt, dass die nicht abwandern, Online-Kanal oder zu einem Konkurrenzprodukt. Das ist so eine der Hauptfokussetzungen. Dass wir da aber sozusagen noch nicht sind, liegt, glaube ich, auch daran, es braucht diese Anschubsfinanzierung. Also es braucht es erstmal selber machen, Kunden da drauf schaufeln, Kunden begeistern, die Marke in den Markt bringen. Und deswegen im Prinzip für uns einer der wesentlichen Kanäle ist natürlich das ganze Thema digital. Also gerade über Social Media. Wir sind wahnsinnig aktiv mit Influencern. Wir haben jetzt zuletzt auch nochmal verschiedene Kampagnen gefahren. Wir haben eine Kooperation geschlossen für das ganze Thema E-Couponing. Und haben dort im Prinzip jetzt die Möglichkeit, zentral als Plattform Gutscheine auszugeben. Und das ist halt super cool, wenn man dann dem Apotheker oder Testimonials im Prinzip Gutscheine mitgeben kann, dass die von der Plattform, von uns im Prinzip zentral ausgesteuert werden und die Apotheke aber im Prinzip da keinen Verlust hat in ihrer Rechnung, sondern einfach einen Gutschein von uns weitergeben kann an ihren Endkunden. Also so eine Art Treueversprechen. Und da merken wir, ausgespielt über die richtigen Kanäle, extrem erfolgreiches Instrument. Ja.
Spannend, ihr müsst ja wahrscheinlich auch, oder so kommt es mir von außen vor, ist, dass genau dieser Markt halt noch sehr wenig digitalisiert ist. Das heißt, ihr und nicht nur du, sondern auch ein Doc Morris und Shop Apotheke müsst wahrscheinlich noch ganz, ganz, ganz viel Aufklärung leisten und überhaupt erstmal Awareness einkaufen, bevor ihr dann irgendwann switchen könnt in ein mehrheitliches, organisches Akquisitionsverhältnis. Das ist natürlich eine ein Stück weit undankbare Aufgabe, aber wiederum auch eine Chance, euch da jetzt wirklich auch als einer der wesentlichen Akteure zu platzieren. Ich bin am Anfang ein bisschen hellhörig geworden, als du meintest, die Anzahl an Apotheken sinkt leider in Deutschland vor allen Dingen. Wird natürlich nichts an der Nachfrage von Medikamenten ändern. Das wird sich dann auf die Verbleibenden verteilen. Aktuell hört man in den Nachrichten aber auch genau das Gleiche über Ärzte. Also auch die Anzahl an niedergelassenen Ärzten, vor allem auch in den ländlichen Regionen, die sinkt. Das sind sicherlich Nachfolgeprobleme, die da primär eine Rolle spielen. Was mich jetzt total beunruhigt, das ist ja, also ich glaube gesund.de oder Gesundheit, die Gesundheit des Menschen ist es gibt wenig sinnstiftendere Dinge, als sich damit zu beschäftigen. Aber wenn man jetzt mal sozusagen die sinkende Anzahl an Apotheken mit der sinkenden Anzahl an Ärzten multipliziert mit dem demografischen Wandel, dann rennen wir ja quasi sehenden Auges auf eine wirklich extreme Versorgungslücke zu, wo so eine Plattform wie gesund.de ja total dazu beitragen kann oder zumindest versuchen kann beizutragen, dass Menschen besser versorgt werden durch digitale Services. Warum müsst ihr, oder das kommt mir so vor, so sehr singulär und alleine dafür sorgen, dass diese Entwicklung so passiert, wie sie gerade passiert? Braucht ihr da nicht eigentlich viel mehr Unterstützung aus der Industrie oder vielleicht sogar auch aus der Politik, um euch da den Weg halt einfach so zu ebnen, dass ihr viel schneller vorankommen könntet?
Wäre schön. Darauf wollen wir nicht warten. Klar, wäre toll, wenn es dort mehr Unterstützung geben würde. Das, was du ansprichst, ist definitiv ein Riesenproblem. Also im Prinzip, es gibt so Zahlen, jeder fünfte Arzt, der in den nächsten 5 Jahren in den Ruhestand geht. Oder auch bei den Apotheken sehen wir das sehr, sehr stark. Viele Schließungen, die gar nicht nur aus Wirtschaftlichkeit sozusagen rühren, sondern unter anderem auch, weil einfach keine Nachfolger gefunden werden. Also einfach aus Altersgründen dann abgeschlossen wird und man halt sagt, ich finde niemanden, der die Apotheke dort übernehmen will. Gerade auch natürlich in vielen ländlichen Regionen ein Problem. Und am Ende, das, was du sagst, das trifft im Prinzip einen Nerv, weil auf der anderen Seite die Nachfrage nicht nur konstant hoch bleibt, sondern auch einfach kontinuierlich zunimmt, oder? Demografischer Wandel lässt grüßen. Und dem nochmal gegenüber, das macht es eigentlich noch dramatischer, steht im Prinzip das ganze Thema der Digitalisierung, das E-Rezept, viel, viel mehr digitale Prozesse als in der Vergangenheit. Eine Kundschaft oder auch eine Patientengruppe, die sagt, ich will das Ganze auch irgendwie digital können. Kann ich das bei Ihnen auch digital machen? Geben Sie mir die Antwort. und also da auch einfach eine Forderung gestellt wird, die halt in vielen Fällen nicht erfüllbar ist oder einfach auch durch die Politik jetzt nicht erfüllt wird. Und deswegen ist unsere Antwort, das war auch immer das Wertversprechen, dass wir gesagt haben, wir sind die Versicherung fürs E-Rezept. Also sobald sich da auch fundamental was ändert im Markt, und das wird es sich durch das E-Rezept, dann sind wir die Versicherung für die Apotheke vor Ort. Du hattest ja auch angesprochen mit dem Digitalisierungsgrad. Also im Apothekenmarkt stand heute, wenn du dir sozusagen das Volumen anschaust insgesamt, wir sprechen da über einen 60-Milliarden-Markt, und von den 60 Milliarden sind heute im ERX-Bereich lediglich 1% digital.
Was also ist das? ERX?
Entschuldigung, also ERX ist im Prinzip rezeptpflichtig. Das ist all das, was du sozusagen auf deinem Rezept vom Arzt verschrieben bekommst und was sozusagen zwingend verschrieben werden muss, also rezeptpflichtiges Sortiment. Und dann auf der anderen Seite gibt es den ganzen Bereich freiverkäuflich und OTC, was im Prinzip Medikamente sind, die ich in der Apotheke ohne Rezept einkaufen kann. Ja. Und was man da halt sieht, ist im OTC-Bereich mittlerweile 25%, die online, also digital abgegeben werden. Also da ist im Prinzip E-Commerce im vollen Gang. Und auf der anderen Seite im Rezeptbereich mit unter 1% spielt es im Prinzip heute noch keinerlei Rolle. Das wird sich aber jetzt durch das angekündigte E-Rezept natürlich massiv ändern.
Da würde ich gerne mehr zu erfahren. Ich dachte, das E-Rezept gibt es schon längst, aber scheinbar war das tatsächlich nicht so ganz wahr. Und jetzt gibt es gesetzliche Veränderungen. Bitte erklär's mir mal, was kommt da jetzt auf uns zu? Was wird sich da verändern?
Ja, ich habe auch schon mehrfach gedacht, das ist schon da, aber es ist immer noch nicht da, beziehungsweise jetzt ist es wirklich da. Also es hat gedauert bis zum 1.1. Also am 1. diesen Jahres ist es jetzt verpflichtend eingeführt worden. Verpflichtend bedeutet in dem Fall, Arzt und Apotheke müssen beide nachweisen, dass sie E-Rezepte ausstellen beziehungsweise bearbeiten können. Das ist auch der Fall. Also wir haben allein, ich hatte heute Morgen noch mal kurz ins Gematik-Dashboard gespingst. Das ist so die IT-Digitalagentur der Bundesregierung oder des BMGs. Und dort sieht man im Prinzip den aktuellen Stand der Einrichtungen, die E-Rezepte ausstellen und bearbeiten. Und dort ist wirklich jede Apotheke mittlerweile in Kontakt mit dem E-Rezept gekommen. Und
das heißt, nur noch eine kurze Zwischenfrage, es ist auch verpflichtend oder kann mein Arzt mir trotzdem weiter den rosanen Zettel geben?
Den rosanen Zettel darf es eigentlich nicht mehr geben. Also idealerweise kriegst du entweder das E-Rezept über die elektronische Gesundheitskarte ausgestellt, also die Versichertenkarte, die du von deiner Krankenkasse hast, oder auf der anderen Seite, das ist der Alternativweg, wenn es technische Probleme gibt oder der Arzt im Prinzip noch nicht in der Lage ist, es auszustellen, dann gibt es so einen weißen Ausdruck mit einem kleinen 2D-Matrix-Code obendrauf. Den kann man unter anderem über die Gesund.de-App fotografieren und dann an seine Apotheke schicken. Aber das ist eigentlich nur der Ausnahmefall. Der Großteil aller E-Rezepte Stand heute ist tatsächlich über die elektronische Gesundheitskarte ausgestellt. Also die sogenannte EGK, die wir alle in der Hosentasche mit uns rumtragen.
Und das hat natürlich dann auch zur Folge, dass die Prüfung sozusagen der Validität wahrscheinlich auch gerade in Verbindung mit euch und dem Kauf dieser verschreibungspflichtigen Medikamente auf der Plattform stark vereinfacht wird. Oder habe ich das richtig verstanden?
Absolut. Also bis kurz vor Weihnachten hieß es im Prinzip nur, es gibt eigentlich einen zentralen Einlöseweg, und der bedeutet, du gehst zukünftig zu deinem Arzt, steckst deine elektronische Gesundheitskarte dort beim Ausgang mit rein und bekommst über diese Möglichkeit sozusagen, hast dann mit deiner EGK die Zugriffsmöglichkeit auf das E-Rezept. Läufst also mit der EGK in die Apotheke, steckst dort die EGK wieder und kriegst dann dein E-Rezept oder kriegst dann die Artikel, die auf dem E-Rezept verschrieben wurden. Und was sich jetzt neu geändert hat seit Mitte Dezember, hat die Gematik sehr, sehr kurzfristig ein neues Verfahren für den Markt zugelassen. Das Verfahren nennt sich CardLink. Das ist sozusagen die offizielle Bezeichnung. Ich beschreibe das so ganz kurz. Es bedeutet im Prinzip, du kannst zukünftig dein Smartphone nehmen, kannst deine Gesundheitskarte einfach nur ans Smartphone halten, und durch die NFC-Funktionalität des Smartphones wird das Kartenstecken in der Apotheke simuliert. Und was dann passiert, ist im Prinzip, dass eine App wie gesund.de, aber auch die Versender und andere Marktteilnehmer die Möglichkeit haben, dass du als Endkunde direkt in deine Lieblings-App deine Rezepte reinlädst und im Prinzip mit wenigen Klicks an deine Apotheke vor Ort schicken kannst und damit eine super konveniente Lösung hast, die es dir als Patient ermöglicht, im Prinzip nicht mehr vor Ort hinlaufen zu müssen und zu stecken, sondern einfach mit einem dranhalten, es einzulösen. Und wenn du dir das anschaust, im Januar, Februar waren es jetzt insgesamt 75 Millionen Rezepte, die als E-Rezepte ausgestellt wurden. Wenn du das so einmal runterbrichst, wir haben 450 Millionen Rezepte in Deutschland. Das heißt, geteilt durch 12 und dann die 75 geteilt durch 2 Monate, dann können wir im Prinzip schon heute sagen, wir haben über 90% aller Rezepte als E-Rezepte. Die sind aber heute isoliert auf der Gesundheitskarte. Ich habe meinen Geldbeutel jetzt nicht hier, aber Sozusagen auf deiner Krankenkassekarte befindet sich dann der Zugang zum E-Rezept. Du weißt aber nicht, was verschrieben wurde. Du weißt nicht, ob du überhaupt ein Rezept da drauf hast. Als Chroniker löst du dein Rezept nicht unbedingt unmittelbar ein, sondern nimmst es aus der Arztpraxis mit nach Hause und löst es eine Woche später ein. Und das ist im Prinzip ein Riesennachteil. Und zukünftig, wie gesagt, EGK ein Smartphone. Du brauchst im Prinzip nur noch eine App wie gesund.de und kannst dann mit wenigen Klicks dein Rezept einlösen. Also ein absoluter Gamechanger.
Ein totaler Gamechanger. Und die Tatsache, dass ich auch diese Apps noch nicht nutze, zeigt mir eigentlich auch, dass da noch ganz viel Aufklärung notwendig ist. Was mich dann wiederum zu dem Punkt führt, wenn wir jetzt alle so langsam aufgeklärt werden müssen, was diese Veränderungen für uns persönlich bedeuten, für Apotheken und für Ärzte, dann ist da ja wahrscheinlich einfach ganz, ganz, ganz viel Suchvolumen, was sich gerade auf den Weg zu dir, zu gesund.de und zu Doc Morris und Co. macht. Das ist ja ein regelrechtes Geschenk und es verändert ja wahrscheinlich wirklich, also massiv eigentlich eure Ausgangssituation. Also ich habe so lange überlegt, ob es eine vergleichbare Situation immer gibt, wo sich so die Rahmenbedingungen so schlagartig ändern, durch ein überraschendes Gesetz, weil, wie gesagt, wir dachten ja eigentlich, alles gäbe schon längst, aber so richtig hat es nicht funktioniert. Wie nutzt ihr das jetzt aus? Und vor allen Dingen, wie könnt ihr auch hier im Wettbewerb mit Doc Morris und Shop Apotheke euch das zunutze machen?
Ja, es ist natürlich auf der einen Seite für uns eine Riesenchance, weil wir gesund.de jetzt auch zu dem machen können, für das es immer gebaut war oder was auch immer die Idee, die Vision hinter der Plattform war. Auf der anderen Seite natürlich auch fair eine Riesenherausforderung für die Apotheke vor Ort. Also wir haben uns relativ früh, als wir das erste Mal von sozusagen diesem NFC-Thema gehört haben, so da kann man irgendwie dann kontaktlos seine EGK dranhalten und Rezepte rüberspielen, haben wir relativ ernst genommen. Nicht nur, weil wir es natürlich hochspannend fanden, sondern auch, weil es natürlich irgendwo eine Riesenbedrohung darstellen kann. Und sind da im Prinzip jetzt mit auf den Zug drauf gehüpft und haben unmittelbar begonnen, eine eigene Technologie zu entwickeln. Beziehungsweise haben jetzt auch ein Konsortium aufgebaut mit Partnern, mit denen wir sehr, sehr zügig live gehen wollen. Und haben im Prinzip so ein, ich würde es mal so ein mehrstufiges Vorgehen, was wir im Prinzip gerade machen, um dieses Momentum zu nutzen. Der erste Teil ist im Prinzip, wir wollen zeitnah zu den Versendern live gehen. Also wir wollen im Prinzip sehr, sehr zügig jetzt eine Lösung launchen. Wir gehen davon aus, dass das irgendwo noch im zweiten Quartal erfolgen kann, also irgendwo wahrscheinlich um den Monat Mai herum. Also es ist wirklich ein kurzfristiges Thema. Deswegen sagte ich auch vorhin, es könnte wahrscheinlich keinen besseren Moment geben, um miteinander zu sprechen. Das heißt, wir stehen eigentlich kurz vor dieser Markteinführung. Das heißt, technisch jetzt erstmal Credibility erzeugen, indem wir live gehen. Der zweite Teil ist dann die Apotheke mitnehmen. Also auf der einen Seite die Apotheke natürlich überzeugen, mitzumachen, sich aktiv dort einzubringen, aber auch die Apotheke natürlich mit Werbematerialien auszustatten. Also wir sind gerade dabei, im Prinzip 5000 Apotheken vorzubereiten auf den Launch einer neuen Technologie, eines neuen Verfahrens. Also auch das hat, glaube ich, in der Intensität noch niemand gemacht und nicht in der Kürze der Zeit. Und wir haben einen eigenen Werbemittelstore, stellen dort im Prinzip Print, Poster, alles Mögliche bereit, damit die Apotheke dann auch aktiv werden kann zum Stichtag. Und der letzte Teil ist der wahrscheinlich wesentlichste, ist im Prinzip, wir selber wollen sehr, sehr zentral natürlich dort ins Marketing investieren, wollen im Prinzip die Apotheke enablen, über diese Plattform gesund.de, über dieses neue Einlöseverfahren ihre Kunden dafür zu motivieren. Das geht nur, indem wir selber ganz, ganz laut werden und im Prinzip Deutschland erklären, welche Vorteile die gesund.de-Plattform beim Einlöseweg E-Rezept zukünftig hat und was ich als Endkunde, als Patient, wie ich davon dann im Prinzip unmittelbar profitieren kann.
Du hast eingangs gesagt, ihr seid insgesamt ein kleines Team. Kannst du darauf einmal eingehen? Wie ist eigentlich eure Organisation aufgebaut und wer kümmert sich oder wie groß sind die Anteile in den verschiedenen Bereichen? Das würde mich total interessieren.
Ja, also wir sind knapp über 40 Mitarbeiter. Wir sind extrem flach organisiert. Also es gibt im Prinzip eigentlich nur zwei Hierarchieebenen. Die eine dient nur der Formalität, das ist die Geschäftsführungsebene. Also ich habe noch einen Co-CEO, einen Geschäftsführungskollegen, der mich unterstützt, beziehungsweise indem wir das gemeinsam stemmen. Wir beide tragen sozusagen formell die Verantwortung. Das ist der einzige Hierarchieunterschied. Und darunter gibt es im Prinzip oder gemeinsam mit dem Team sind sechs Bereiche aufgebaut. Und in den sechs Bereichen, die sind klassisch organisiert im Prinzip im Sinne von Product, Tech, Operations, Marketing, dann das ganze Thema Industrie und Kooperationen, Vertrieb und der letzte Teil ist im Prinzip Finance, also im Prinzip Admin-Bereich Finance. Aber wenn du so willst, auf der operativen Seite ist es im Prinzip Produkt und Technologie, was im Prinzip dem Aufbau dieser Produkte, der Weiterentwicklung der Produkte dient. den ganzen Teil Operations. Operations in zwei Richtungen gedacht. Auf der einen Seite natürlich auch hier viele Prozessthemen, aber insbesondere im Prinzip Support für die Apotheke und für den Endkunden. Wir haben ja wieder beide Seiten. Also two-sided. Dann der Bereich Marketing, klassisch Gewinnung von Endkunden und Patienten, aber auch hier B2B-Kampagnen, die Apotheken mitnehmen, die Apotheken enablen. Also auch da haben wir sozusagen zwei Kanäle oder zwei Richtungen, sowohl in Richtung Endkunde als auch in Richtung Apotheke oder Leistungserbringer, die wir spielen. Mhm. Und Vertrieb hatte ich vorhin gesagt, ein kleines Team, was im Prinzip, ja, ich würde mal sagen, Inhouse-Vertriebscontrolling macht und Vertriebssteuerung durchführt, weil eben ein Großteil dann dort über die Gesellschafter kommt.
Mhm. Welche Rolle spielt Content bei euch? Also wenn ich da so von außen drauf schaue, könnte ich mir vorstellen, das sind so also allgemein Krankheiten oder Arztbesuche, Diagnosen, Behandlungswege, Versicherungen. Also da gibt es ja ganz viel Unsicherheit, die sicherlich extrem stark über Google auch versucht wird aufzulösen. Wie platziert ihr euch da? Spielt das für euch eine Rolle oder könnt ihr da einen sinnvollen Platz irgendwo finden in irgendeinem Forum oder ähnliches?
Ja, ist ein Megathema. Also es gibt auch, glaube ich, wenig Bereiche, in denen Content so sinnvoll ist wie bei Gesundheit. Deswegen ist es ein Thema, was wir nicht liegen lassen dürfen. Die Wahrheit, und das muss ich dazu sagen, wir haben einer unserer Gesellschafter, ist der Wort- und Bildverlag, die ja mit der Apothekenumschau eines der meistgelesensten Magazine überhaupt haben. Eine riesen Auflage, Wahnsinn und extrem viel Content bereitstellen. Also da kommen wirklich zweimal im Monat wahnsinnig starke, aufgeladene Hefte. Und den Content nutzen wir Stand heute nicht. Das ist schade. Wir haben, ich glaube, ich würde mal sagen, so Basic-Content-Sachen, die wir ausspielen. Das ist aber in Anführungszeichen keine wirkliche Content-Strategie. Also da haben wir mit Sicherheit noch ein Riesenpotenzial, eine Riesenchance, da mehr zu machen. Aber wie halt immer, es ist irgendwie, bleibt zu wenig Zeit für solche Themen. Ja.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe im Sommer mit Gästen gerne auch mal so einen Blick in die Zukunft geworfen. E-Commerce 2030, Stichwort Content, Stichwort KI. Ich weiß, wir sollen alle unsere Krankheiten nicht googeln, aber ich glaube, es ist auch klar, dass KI ja wahnsinnige Effizienzvorteile bringen kann, vor allen Dingen auch in der Content-Erstellung, Produktion etc. Ist das für euch ein Thema, mit dem ihr euch auf der Produktseite schon beschäftigt?
Ja. Also wir verfolgen die Themen, wir geben intern irgendwie Seminare für die Mitarbeiter, gucken, dass wir alle mitnehmen, dass sozusagen da irgendwie Ideen kreiert werden können. Wir haben auch, ich würde mal sagen, sowas wie so einen Masterblick da drauf. Also wir haben irgendwie so für uns drei Bereiche anhand der Customer Journey ausgemacht, die, wo wir sagen, das ist relevant. Also fängt irgendwie an bei der Diagnose. Also dieses ganze Thema, was ich damit durchsteuern kann, wenn ich im Prinzip zukünftig über Kohorten, über im Prinzip eine breite Wissensbasis, im Prinzip eine bessere Diagnose ableiten kann. Vielleicht auch eine sehr schnelle Diagnose, eine frühe Diagnose, die dann vielleicht nochmal gestützt werden kann durch eine Behandlung vor Ort. Das ist super, super spannend für uns. Der zweite Teil ist im Prinzip dann das ganze Thema der Behandlung selber, also im Prinzip Treatment, also im Sinne von bessere Aussteuerung, welche Medikamente vertragen sich denn mit diesem Krankheitsbild? Geht so ein bisschen vielleicht auch um personalisierte Medizin oder personalisiertes Treatment. Das ist natürlich super, super relevant für uns. Also im Sinne von, was wird dann verschrieben, was konsumiert der Patient eigentlich am Ende an Medikamenten? Und der letzte Teil ist so dieses ganze Thema Monitoring. Das ist natürlich auch super relevant. Also wir haben das jetzt gemerkt bei uns im Medikationsplan. Da entstehen wahnsinnig viele Daten, wahnsinnig viel Information. Und da halt auch so ein Stück weit die Frage, kann man das nicht irgendwie nutzbar machen? Kann man das nicht irgendwie in einer abgeleiteten Form Mehrwerte generieren und da drauf setzen? Mhm. Das wäre so für uns der letzte Teil. So geht vielleicht auch ein bisschen in den Themenbereich Adhärenz rein. Also sprich, alles, was sozusagen Therapietreue betrifft, dass der Kunde dann auch regelmäßig seine Medikamente einnimmt. Deswegen ich für uns so drei Masterklassen, wenn man so will, die für uns super, super spannend sind. Aber auch hier, es ist mit Sicherheit nicht so, dass wir jetzt eine fertige AI-Strategie hätten und irgendwie im Hintergrund unser Machine Learning Tool mit Content und irgendwie riesen Informationen laden. Stand heute nicht. Wir beschäftigen uns einfach sehr, sehr intensiv damit und gucken uns an, was sozusagen links und rechts entsteht und wo irgendwo Felder sind, die uns berühren oder wo wir auch Dinge vielleicht integrieren können.
Bezieht sich das auch auf potenziell weitere Partnerschaften? Ich könnte mir vorstellen, also auf der einen Seite hattest du vorhin auch schon gesagt, das Thema Gesundheit ist ja, also die Grenzen verschwimmen sehr stark. Ich nehme selber gerade sehr stark so diesen ganzen Trend Longevity wahr, also sich um seinen Körper so zu sorgen, auch in Kombination mit den entsprechenden Supplements, dass ich möglichst lange meine Gesundheit aufrechterhalten kann. beziehungsweise sogar auch verbessern kann. So Supplements oder Wellness, sind das Themen, auf die ihr auch schaut in der Zukunft für weiteres Wachstum?
Ja, definitiv, insbesondere weil wir im Prinzip gewachsen sind durch Partnerschaften. Ich hatte es ja vorhin gesagt, also beginnen von den Partnerschaften mit unseren Apotheken oder grundsätzlich den Leistungserbringern auf der Plattform bis hin zu Partnern wie der Medartex, die ich angesprochen hatte. Also wir wollen nicht alles selber machen, sondern wir kaufen auch wahnsinnig viel bei oder gucken, was wir irgendwo, wo wir Partnerschaften knüpfen können, ja, wo jemand vielleicht auch schon was Gutes, was Richtiges tut, was für uns nutzbar ist. Wahrheit ist natürlich auch, wir dürfen unsere Kunden nicht überfordern. Also wir sind heute schon komplexer, als es nur der Einkauf von einem Apothekensortiment ist. Dadurch, dass wir Arzt, Apotheke, zukünftig auch Sanitätshaus schon mit abbilden, dann darunter eine wahnsinnige Tiefe im Angebot im Sinne von Rezept einlösen, OTC bestellen, Medikationsplan, Apotheke suchen, Notdienstfinder. Also tausende an Features und Services. Und deswegen müssen wir halt auch ein Stück weit vorsichtig sein und sind da sehr behutsam im Sinne von, wann wir was releasen und wie wir die Kunden da mitnehmen und niemanden vom Kopf stoßen. Deswegen sind mit Sicherheit super relevante Themen. Auf der anderen Seite, das merken wir jetzt auch, alleine dieses Thema Cardlink-Einführung. Wir wollen uns im Moment recht wenig mit uns selber beschäftigen, sondern im Prinzip Fokus auf die Apotheke und da die beste App im Markt sein und im Prinzip Apotheken eine Möglichkeit bieten, damit mithalten zu können. Und deswegen ist wahrscheinlich die faire Einschätzung super relevant. Alles Themen, die irgendwo rumgeistern, aber halt leider nie den Grip bekommen, weil wir im Prinzip diese Führung da im Cardlink-Thema erhalten wollen und gegen wenig Zeit bleibt. Ja.
Kann ich total nachvollziehen. Es klingt auch nach einer unfassbaren Komplexität. Also wenn du von den Apothekennetzwerken sprichst, die Software-Systeme, an die man wahrscheinlich super schwer rankommt, was bestimmt einige Jahre Arbeit in Anspruch genommen hat bei dir. Wie relevant sind denn andere Märkte? Müsst ihr da theoretisch nochmal von vorne anfangen? Also wieder die Systeme verstehen, neue Partnerschaften knüpfen, neue Softwarepartnerschaften identifizieren und angehen. Es ist wahrscheinlich, gibt wahrscheinlich wenig Überschneidungen, richtig?
Das ist definitiv so. Also wir haben dann natürlich durch die Gesellschafterstruktur auch den Zugang im Prinzip in internationale Märkte. Aber da ist auch, wenn wir uns das anschauen, relativ schnell klar, wir könnten irgendwie unsere E-Commerce-Software verkaufen. Also wir haben im Prinzip komplett from the scratch ein Produkt gebaut und könnten dieses Produkt natürlich irgendwie internationalisieren, anderen Partnern zur Verfügung stellen. Aber die Herausforderung da ist im Prinzip tatsächlich, sobald ich in ein anderes Land gehe, brauche ich in dem Land das Netzwerk, die Kontakte, um bis auf die Software der Apotheke, bis auf die Software des Arztes zugreifen zu können, damit ich dann wirklich relevante Services ausspielen kann. Und das hat bei uns jetzt 3 Jahre gedauert. Jetzt haben wir so grob 90% Marktabdeckung im Apothekenmarkt, also ein Riesenschritt. Aber hat halt 3 Jahre gedauert. Und wir merken halt, wir haben ein eigenes Cockpit. Also die Apotheke muss nicht in ihrer Kasse vorne arbeiten. Sie kann auch unseren Webbrowser öffnen und da die Bestellung bearbeiten. Aber wir beide wissen es auch. Niemand hat Lust auf irgendwie mehrere Browser, die offen sind und will irgendwie andere Systeme oder Drittsysteme nutzen. Deswegen, es braucht eigentlich diese tiefe Integration, um erfolgreich zu sein. Aber auf der anderen Seite für uns halt eine riesen Herausforderung, weil sobald ich in einen neuen Bereich gehe, sei es national oder international, ich im Prinzip immer wieder von vorne anfangen, weil ich brauche die Schnittstellen. Das macht es natürlich als Eintrittshürde extrem hoch, also im Sinne von entsprechenden Konkurrenzangebote sind rar gesät. Und wenn sie kommen, dann braucht es sehr, sehr lange, um da reinzukommen. Aber auf der anderen Seite auch natürlich für uns eine Herausforderung. Zum Glück können wir im Moment noch sehr, sehr stark über das wachsen, was jetzt kommt und was passiert. Aber klar ist auch, jeder neue Bereich erfordert extrem viel Zeit, dort ja im Prinzip die Software zu stellen, Schnittstellen zu programmieren etc.
Ja, Wahnsinn. Was sind denn die Themen, auf die du dich jetzt am allermeisten freust, mal so auf die nächsten 12 Monate geblickt?
Definitiv auf die Cardlink-Einführung. Also wir arbeiten auf diesen Moment seit 3 Jahren hin. Du hattest es vorhin gesagt, oder? Auch wenn ich im Freundeskreis, im Kollegenkreis spreche, alle gucken da drauf und jeder sagt, wow, was für eine einmalige Chance. Und wir sind mit Sicherheit in der Pole-Position gemeinsam mit den Versandapotheken und haben da eine unglaubliche Chance mit einer wahnsinnig starken Marke. Wir haben mittlerweile ein fertiges Produkt entwickelt mit wenig, wenig Technical Debt. Also im Sinne von, wir sind jetzt auch ready to go, wir können loslegen. Ja. Und ja, auf dieses Momentum freue ich mich riesig, gerade auch die Pitches mit den Gesellschaftern, die Kampagnen zu planen und wirklich zum Stichtag in ein paar Wochen, in ein paar Monaten live zu sein und das dem Markt zeigen zu können, wie innovativ, wie intuitiv es funktioniert, ist mit Sicherheit das absolute Highlight. Dann freue ich mich riesig auf den Go-Live unserer Kooperation mit der Medartex. Wir wollen dort im 3. Quartal live gehen. Und das wird dann das erste Mal auch wirklich sein. Im Prinzip such deine Arztpraxis aus, schreib deinem Hausarzt, ich brauche einen Termin oder nutze die Online-Terminvergabe von ihm, chatte mit ihm, krieg deine Befunde direkt in die Gesund.de-App. Also das wird da nochmal die Tiefe im Angebot Arzt extrem vergrößern. Da freue ich mich auch riesig drauf und dann hoffentlich auch mal auf irgendeinem Moment zum Durchatmen, weil es ist jetzt gefühlt seit 3 Jahren extremer Dauerstress.
Ja, das kann ich mir vorstellen, tatsächlich. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, also wie gesagt, ich finde es unfassbar sinnstiftend, dass du in diesem Bereich tätig bist. Auf der anderen Seite, jetzt passiert so eine wahnsinnige Revolution, aber das ist ja in den letzten Jahren nicht der Fall gewesen, ne? Also seit den Anfängen, wo du eingestiegen bist in den Gesundheitsmarkt, waren solche Momente ja nicht da. In meinem Umfeld, im B2C-E-Commerce, passiert sowas irgendwie alle 2 Jahre. Ja, da kommt ein komplett neuer Kanal, den wir alle neu lernen und verstehen müssen. Und deswegen fasziniert es mich auch so. Was hat dich denn die letzten 10 Jahre eigentlich persönlich angetrieben, da weiterhin so mit so viel Herzblut engagiert dabei zu sein?
Ja, vielleicht vorne angefangen, als ich damals von der Otto-Gruppe zur Doc Morris oder beziehungsweise zur Zurose-Gruppe gewechselt bin, fand ich es wahnsinnig spannend. Damals war im Prinzip der Online-Handel von Medikamenten noch in den Kinderschuhen und das war ein wahnsinnig spannend einfach. Ich habe mich umgeschaut, ich wollte unbedingt E-Commerce machen, ich wollte unbedingt irgendwo was Digitales im Handel machen. Und habe dann gesagt, okay, das ist mit Sicherheit der spannendste Markt. Da passiert gerade so viel. Also da gab es genau dieses Momentum, was du beschrieben hast im E-Commerce-Bereich. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren mit Sicherheit nochmal auch gerade durch die Aufgabe bei Gesund.de verändert im Sinne von sinnstiftend. Durch die Geburt unserer Tochter, die vor 3 Jahren auf die Welt gekommen ist, ziemlich zeitgleich zur Gründung von Gesund.de, zu einer wilden Zeit, irgendwo sie diesen Willen, was mitgestalten zu wollen und mitgestalten zu wollen, wo sich das Gesundheitssystem hin, ja, verändert, im Sinne von positiv hin verändert. Und da natürlich irgendwo auch lokale Versorgungsstrukturen zu erhalten, Dinge besser miteinander zu verknüpfen, das ist ein mega Ansporn. Ja, deswegen mit Sicherheit dieses sinnstiftende Thema, was du angesprochen hast, nimmt immer mehr zu. Und gewinnt an Bedeutung gerade jetzt auch durch die Tätigkeit und durch das Riesennetzwerk jede dritte Apotheke in Deutschland. Ja, und dann natürlich muss ich auch dazu sagen, so ein Cardlink-Thema ist jetzt schon auch ein cooler Motivationsschub.
Ja, das kann ich auch total teilen. Maximilian, vielen herzlichen Dank. Es hat richtig viel Spaß gemacht, aber es war dazu auch noch extrem informativ. Vielen Dank, dass du so tiefe Einblicke gegeben hast in den Markt und in euer Geschäftsmodell und in alles das, was uns jetzt auch betreffen wird in den nächsten Monaten. Vielen herzlichen Dank und auch an die Zuhörerinnen fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Und das war wieder eine Folge Kassenzone mit Caro. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde wie immer produziert mit der liebevollen Unterstützung meiner Kolleginnen bei eTribes. Die Zeit bis zur nächsten Folge lässt sich perfekt überbrücken mit dem Content auf www.etribes.de. Dort gibt es White Papers und Praxisguides. Und wenn ihr Feedback oder Ideen, Anregungen für weitere Gäste in Caros Kassenzone habt, dann meldet euch wie immer herzlich gerne unter caro@kassenzone.de oder über LinkedIn. Ciao, ciao!